Deutschland steckt immer mehr Geld ins Militär. Auch andere Staaten geben immer mehr Geld für Aufrüstung aus. Das lässt die CO2-Emissionen der Armeen steigen. Und damit hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hi.
Hi Sandra. Das ist die Folge vom 12. Juli und wir sprechen hier wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind heute: die Militärausgaben steigen weltweit. Sandra hat es ja gerade schon gesagt. Besonders bei der NATO, wir schauen uns an, was das fürs Klima bedeutet. Die Bundesregierung arbeitet an einer nationalen Fußverkehrsstrategie, die gucken wir uns näher an. Und zum Schluss reden wir darüber, wie gut oder nicht gut die Menschen in Deutschland über den Klimawandel Bescheid wissen. Eine Umfrage kommt da zu überraschenden Ergebnissen.
Ja, bei unserem ersten Thema schauen wir auf die steigenden Militärausgaben. Und wir gucken uns an, was das fürs Klima bedeutet. In dieser Woche haben sich ja die NATO-Länder in Washington in den USA getroffen. Und bei diesem dreitägigen Gipfeltreffen hat die NATO auch ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Gegründet wurde das Militärbündnis im April 1949. Ja, was bei dem Gipfel besprochen und beschlossen wurde, darüber reden wir hier nicht. Wir gucken uns das Ganze aus Klimasicht an. Und da zeigt sich, die NATO hat ihren CO2-Ausstoß im letzten Jahr sehr deutlich erhöht, nämlich um 15%. Das ist keine Kleinigkeit.
Berechnet hat das ein Bündnis von verschiedenen internationalen Organisationen, darunter das Transnational Institute aus den Niederlanden und auch die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs aus Deutschland, also Organisationen, die sich kritisch auseinandersetzen mit der weltweiten Aufrüstung. Sie haben letztes Jahr schon mal eine Studie zu dem Thema vorgelegt. Darüber haben wir hier im Podcast auch berichtet. Das war im Oktober. Und in dieser Studie haben Sie ausgerechnet, wie viele Treibhausgase die NATO eigentlich verursacht mit ihren Panzern, mit ihren Kampfflugzeugen, mit der Munition und so weiter. Und diese Berechnung, die übrigens die erste Berechnung dieser Art war, die stützte sich auf Daten aus dem Jahr 2021. Und jetzt bei der neuen Studie, die am Montag erschienen ist, also quasi pünktlich zum beginnenden NATO-Gipfel, da geht es um Daten aus dem letzten Jahr, also von 2023. Und da zeigt sich, die Emissionen der NATO sind gestiegen von damals 200 Millionen Tonnen CO2 auf jetzt 233 Millionen Tonnen. Das ist das Plus von 15%, von dem Sandra ja gerade gesprochen hat.
Warum ist das so? Naja, es liegt ja auf der Hand. Die NATO hat ihre Militärausgaben kräftig erhöht und zwar um fast 10%. Um es mal in Zahlen auszudrücken, damit man sich das besser vorstellen kann, von welcher Größenordnung wir hier reden. Im letzten Jahr hat die NATO 1,3 Billionen US-Dollar für Verteidigung ausgegeben. Das waren 126 Milliarden mehr als im Vorjahr. Und weltweit liegen die Militärausgaben bei 2,3 Billionen Dollar. Auch da gab es einen Anstieg, aber der lag ein bisschen niedriger als bei der NATO, nämlich 7% gegenüber 2022. Das sind schon ziemlich gigantische Summen. Und der größte Teil dieser Ausgaben, also mehr als die Hälfte, entfällt eben auf die NATO, die auch von daher das größte Militärbündnis der Welt ist.
Mittlerweile halten sich nämlich nicht nur eine Handvoll Länder an das NATO-Ziel, mindestens 2% der eigenen Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken, sondern es sind jetzt 2/3, nämlich 23 von 32 NATO-Mitgliedsländern und darunter auch Deutschland. Dadurch haben sich auch die CO2-Emissionen, die durch die Bundeswehr entstehen, stark erhöht. Laut Studie sind im vergangenen Jahr fast 9,5 Millionen Treibhausgas angefallen, 55% mehr als im Vorjahr. Also zum Vergleich mal, insgesamt hat die Bundesrepublik 673 Millionen Tonnen verursacht. Da ist der Anteil des Militärs daran natürlich immer noch überschaubar, kann man sagen, aber Er wird voraussichtlich weiter wachsen. Die StudienautorInnen schätzen, dass es im Jahr 2028 schon 15 Millionen Tonnen sein werden.
Apropos schätzen, das müssen wir auch noch mal dazu sagen. Vieles mussten die AutorInnen der Studie schätzen, denn die Datenlage ist dünn. Viele Staaten wollen mit ihren Emissionsdaten aus dem Militärbereich nicht so richtig rausrücken und sehen das als sensible Daten an, also als Militärgeheimnis. Sie wollen nicht, dass womöglich Rückschlüsse darauf gezogen werden können, auf Truppengrößen, auf Fuhrparks und so weiter. Unter dem Kyoto-Protokoll, dem internationalen Klimavertrag vor dem Paris-Abkommen, mussten die Staaten die entsprechenden Emissionen ausdrücklich nicht angeben. Unter dem Paris-Abkommen legen nun manche Länder offen, wie klimaschädlich ihre Armeen sind, andere aber nicht. Und Deutschland meldet militärische Emissionen, aber eben nur die, die auch auf deutschem Boden anfallen. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass die Bundesregierung die Emissionen der Bundeswehr sehr viel niedriger angibt, als die Studie es tut, nämlich nur rund die Hälfte davon.
Was man auch noch sagen muss, die NATO hat vor 3 Jahren, also 2021, einen Klimaaktionsplan beschlossen. Also sie haben das Thema durchaus auf dem Schirm und sie nehmen das auch ernst. Aber ihr Fokus ist natürlich vor allen Dingen, dass es durch den Klimawandel für sie schwieriger wird, ihre Aufgaben als Militärbündnis zu erfüllen. Also solche Sachen wie, kann man Landebahnen für Flugzeuge noch so nutzen wie gehabt, wenn das Wetter sich grundlegend ändert? Oder wie kommt das militärische Gerät mit der zunehmenden Hitze klar und solche Sachen? Aber in dem Aktionsplan steht auch, dass die NATO ihren ökologischen Fußabdruck minimieren will. Naja, aber wie das gelingen kann, das ist noch völlig unklar. Neueres Militärgerät ist ja in der Regel nicht energieeffizienter, sondern es ist leistungsstärker. Neue Kampfflugzeuge können locker schon mal über 5000 Liter Treibstoff pro Stunde verbrauchen, anstatt 3500 Liter wie ältere Modelle. Also wie die NATO da zu mehr Klimafreundlichkeit kommen will, ist wirklich eine völlig offene Frage.
Ja, wir wenden uns dem nächsten Sektor zu, nämlich einem Sektor, dessen CO2-Emissionen seit Jahren auf hohem Niveau verharren, nämlich dem Verkehr. Das liegt daran, dass Verkehrspolitik in Deutschland bislang vor allem Autopolitik ist. Es geht also vor allem um den Bau neuer Straßen. Dabei gibt es eine Fortbewegung, die im Verhältnis ziemlich wenig Platz und Energie braucht, nämlich der Fußverkehr. Den hat die Politik aber bislang immer vernachlässigt. Doch das soll sich jetzt ändern. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet gerade an einer nationalen Fußverkehrsstrategie. Der Entwurf befindet sich gerade in der Ressortabstimmung. Das heißt, die anderen Ministerien und auch Verbände können ihre Rückmeldung zu dem Papier geben.
Es ist ein Novum, dass sich die Bundesregierung mit dem Fußverkehr befasst. Die Vorgängerregierung, die GroKo, hat es zwar auch schon auf dem Zettel gehabt, aber hat da nichts zustande gebracht. Und in dieser neuen nationalen Strategie heißt es jetzt, dass dem Fußverkehr in der öffentlichen Wahrnehmung keine angemessene Aufmerksamkeit zukommt. Soll heißen, alles, was mit Fußverkehr zu tun hat, fällt bisher mehr oder weniger unter den Tisch. Trotz dieser Vernachlässigung liegt der Anteil des Zu-Fuß-Gehens bei immerhin 22% an der gesamten Mobilität der Deutschen. Das heißt, mehr als ein Fünftel aller Wege gehen die Menschen bereits zu Fuß. Das hängt auch damit zusammen, dass beinahe jede Form der Mobilität mit Laufen verknüpft ist. Etwa wenn man zum geparkten Auto läuft oder zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof. Dieser Anteil soll laut der Strategie bis 2030 gesteigert werden. Ein konkretes Ziel enthält der Strategieentwurf aber nicht. Der Verkehrsclub Deutschland schlägt zum Beispiel vor, dass sich Deutschland bis Ende dieses Jahrzehnts vornehmen soll, dass 25% aller Wege zu Fuß zurückgelegt werden sollen. Das wäre ja nicht ganz so viel mehr als jetzt. Ein bescheidener Vorschlag, finde ich.
Ja, schon in ihrem Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung 2021 sich vorgenommen, eine Strategie vorzulegen. Die kommt jetzt also 3 Jahre später. Aber Mobilitätsverbände begrüßen, dass jetzt endlich eine Strategie erarbeitet werden soll. Der Fachverband Fußverkehr, also Fuß, lobte die Strategie, die nun endlich auf den Weg gebracht wurde. In dem 18-seitigen Papier heißt es, dass Gehwege breiter und freier werden sollen. Auch soll die Sicherheit für Gehende verbessert werden, sodass ältere Menschen und Kinder ohne externe Unterstützung zu Fuß gehen können. Denn nach wie vor ist die Sicherheit für laufende Personen ein Riesenproblem. Vor allem Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Einschränkungen haben Schwierigkeiten mit schnellem und dichtem Autoverkehr. Und zuletzt stieg die Gefahr für FußgängerInnen sogar noch. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden im vergangenen Jahr 437 FußgängerInnen durch Autofahrende getötet. Das sind 12% mehr als noch 2022. Es ist also überfällig, dass sich die Bundesregierung dem Thema widmet.
Insgesamt soll das Zu-Fuß-Gehen gleichberechtigt zu anderen Arten der Fortbewegung werden. Dafür braucht's also ausreichend Flächen sowie attraktive und sichere Verbindungen. Boah, das wird schwierig mit den Flächen. Mhm. Ob das mit der Strategie erreicht werden kann, das ist aber zweifelhaft. Das fehlende Ziel für den Fußverkehr ist ein bisschen symptomatisch für die gesamte Strategie. Darin hat man zwar mehrere Handlungsfelder wie gesetzliche Rahmenbedingungen, Verkehrssicherheit, Bewusstseinsbildung und Wirtschaft ausgemacht, aber insgesamt fehlt es der Strategie an konkreten und messbaren Maßnahmen. Wir haben mal ein Beispiel rausgesucht, damit ihr ein Bild davon bekommt. In dem Papier heißt es, Investitionen in den Bau von breiteren und freien Gehwegen können dazu beitragen, solche Risiken zu mindern. Gemeint sind Risiken aus zugepackten oder zugestellten Gehwegen. Aber wo das Geld dafür herkommen soll, das bleibt offen.
Ja, das Papier verweist lediglich darauf, dass für die Finanzierung die Länder zuständig sind. Beispielsweise empfiehlt das Papier aus dem Verkehrsministerium den Ländern, Förderprogramme aufzusetzen, um die Schulwege von Kindern sicherer zu gestalten. Der Bund hat die Förderung des Gehens seit 2022 in den Haushalt aufgenommen, aber die Beiträge sind gering. In diesem Jahr will die Bundesregierung 2,5 Millionen Euro aus ihrem Haushalt für den Fußverkehr geben. Und das ist tatsächlich nur ein Bruchteil dessen, was in den Autoverkehr gesteckt wird. Da sind es nämlich Milliarden an Euro.
Ja, und darin liegt natürlich die Krux. Ohne zusätzliche Gelder wird es nicht gelingen, den Fußverkehr zu stärken. Österreich zum Beispiel fördert den Fußverkehr mit 40 Millionen. Das ist eine Größenordnung, die auch FußverkehrsaktivistInnen gut finden. Der Fachverband Fußverkehr fordert wachsende Budgets. Auch müssten mehr Stellen in Bund, Ländern und Kommunen geschaffen werden, die sich der Förderung des Fußverkehrs widmen. Und dann braucht es natürlich auch noch mehr finanzielle Förderung, um unsere Mobilität mehr auf die Bedürfnisse von Gehenden auszurichten, etwa für Kommunen, für die Sanierung oder Verbesserung von Gehwegen, für Zusatzinfrastrukturen wie Bänke oder auch Beleuchtung.
Ja, es bleibt also noch ganz viel Luft nach oben, um die Bedingungen des Zu-Fuß-Gehens zu verbessern. Das mag sicherlich auch damit zu tun haben, dass das Papier aus dem Verkehrsministerium kommt, das sich ja vorrangig als Autoministerium versteht und den Autoverkehr nicht schaden möchte. Ende dieses Jahres will das Verkehrsministerium die finale Fußverkehrsstrategie veröffentlichen. Hoffentlich wird die Strategie bis dahin noch ein bisschen konkreter. Und zum Schluss sprechen wir über Klimawissen. Die Europäische Investitionsbank hat dazu eine breit angelegte Klimaumfrage durchgeführt, und zwar mit über 30.000 Teilnehmenden aus 35 Ländern. Neben der EU sind das auch Großbritannien, die USA, Kanada sowie China, Japan, Indien. Die Ergebnisse sind wirklich überraschend.
Ja, bevor wir uns das näher anschauen, lass uns noch kurz drüber reden, warum ausgerechnet die Europäische Investitionsbank so eine Umfrage durchführt. Was haben die eigentlich mit dem Klima zu tun, ist die Frage, ja? Sogar ziemlich viel. Die Bank ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Geldgeber für den Klimaschutz und sieht sich selbst als die Klimabank der EU. Zu ihren Zielsetzungen gehört auch ganz explizit, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu unterstützen. Und die Bank führt jetzt schon seit 2018 solche großen Klimaumfragen durch. um herauszubekommen, wie die BürgerInnen zu dem Thema stehen. Und diese aktuelle Umfrage jetzt war wie so eine Art Wissenstest. Die EIB, also die Europäische Investitionsbank, wollte rauskriegen, wie viel die Leute wissen über drei wichtige Bereiche. Erstens die Ursachen des Klimawandels, zweitens die Folgen des Klimawandels und drittens, wie gut ist eigentlich das Wissen der BürgerInnen darüber, was gegen den Klimawandel hilft.
Ja, wir schauen uns jetzt mal die Ergebnisse für Deutschland an. Und um es kurz zu machen, bei den ersten beiden Punkten, also zu den Ursachen und den Folgen des Klimawandels, schneiden die BürgerInnen in Deutschland richtig gut ab und liegen über dem EU-Durchschnitt. Drei Viertel wissen, dass der Klimawandel durch menschliche Aktivitäten verursacht wird, wie Entwaldung, Landwirtschaft, Industrie und Verkehr. Genauso viele wissen auch, welche drei Länder jährlich am meisten Treibhausgase ausstoßen, nämlich USA, China und Indien. Dass sich der Klimawandel negativ auf die menschliche Gesundheit auswirkt, wissen 80%. Und dass der Klimawandel den weltweiten Hunger verschärft, weil Extremwetter die Ernteerträge beeinträchtigen, das wissen sogar 84%.
Ja, und jetzt kommt der interessante Punkt. Bei dem dritten Themenbereich, da zeigten sich ganz erhebliche Wissenslücken. Also bei der Frage nach den konkreten Maßnahmen gegen den Klimawandel. Nur 43% wissen, dass ein Tempolimit auf den Straßen bei der Eindämmung der Klimakrise hilft. Denn es wird dann ja weniger CO2 emittiert. Also das ist wirklich richtig wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, wie oft und wie breit in der Öffentlichkeit über das Thema Tempolimit diskutiert wurde. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, der EU-Durchschnitt ist noch viel schlechter. Da der liegt sogar bei bloß 26%.
Und nicht viel besser sieht es auch bei anderen Maßnahmen aus. Besser gedämmte Gebäude. Hier weiß nur gut die Hälfte, dass das ein wirksames Mittel zum Klimaschutz ist. Oder seltener neue Kleidung kaufen, wissen auch nur 50%. Weniger Videostreaming, bloß 11%. Oder mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen statt das eigene Auto. Das wissen immerhin 67%, dass das eine gute Sache fürs Klima ist. Ähnliche oder teilweise noch größere Wissenslücken zeigten sich auch in anderen EU-Ländern.
Ein Ergebnis hat mich dann ganz besonders überrascht, nämlich dass Menschen über 50 in Deutschland besser Bescheid wissen über den Klimawandel als Jüngere. Und zwar bei allen drei Themen. Also ganz besonders groß ist der Wissensvorsprung der Älteren bei den Ursachen und den Folgen des Klimawandels. Ja, und hier vor allem im Vergleich mit den jungen Menschen zwischen 20 und 29. Bei der Frage nach den konkreten Maßnahmen schneiden dagegen alle Altersgruppen ähnlich schlecht ab. Also man sieht, da muss wirklich noch einiges passieren.
Und damit sind wir heute am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Ja, und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gern eine E-Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und vielen Dank an Susanne Gerold und Thomas Schneider und Benjamin Pierling, die uns mit einer Spende in dieser Woche unterstützt haben. Und ein Dank geht auch an Daniel Gloger, der künftig monatlich für das Klima-Update spenden möchte. Wenn ihr das auch tun wollt, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und damit tschüss.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.